International, der Podcast des International Desk von Krefeld Business.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Krefeld International, dem Podcast des International Desk von Krefeld Business. Mein Name ist Simon Jenniches, ich bin Wirtschaftsgeograf und arbeite als Projektmanager beim International Desk von Krefeld Business. Unser heutiges Thema ist Smart Cities International. Dazu haben wir einen ausgewiesenen Experten an Bord, Markus Lewitzki, Chief Digital Officer der Stadt Krefeld. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo Simon.
Zunächst wollen wir dich unseren HörerInnen kurz vorstellen.
Fakten zur Person. Markus Lewitzki studierte Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen und publizierte zu digitalen politischen Prozessen. Nach beruflichen Stationen in der Energiewirtschaft und im Kammerwesen ist er seit 2016 bei der Stadt Krefeld tätig. Als Referent für Digitalisierung und Smart City fungiert er als kommunaler Chief Digital Officer.
Markus, wir haben dich ja gerade schon vorgestellt. Was ist denn eigentlich ein Chief Digital Officer?
Ja, das ist eine Frage, die mir ziemlich oft gestellt wird. Die Funktion ist auch im öffentlichen Dienst noch recht neu. In den Unternehmen gibt es die schon seit einigen Jahren immer vermehrter. Und ja, im öffentlichen Sektor sind es die Personen, die eben auf übergeordneter Ebene das Thema Digitalisierung vorantreiben, die also nicht nur auf die Verwaltungsdigitalisierung gucken, sondern eher die Gesamttransformation der Stadt im Blick haben. Und ja, da darf ich mich oberster Digitalisierungsbegeisterter nennen.
Oberster Digitalisierungsbegeisterter, das ist ein schönes Wort. Das heißt, du bist nicht nur selber begeistert, sondern du musst auch andere Leute begeistern
und
du
darfst andere Leute begeistern. Das ist ein großer Teil des Jobs, ja.
Das hört sich schön an. Du hast ja vorher bereits in der Privatwirtschaft und auch im Kammerwesen gearbeitet. Nun arbeitest du im Bereich der öffentlichen Hand in einer Kommune. Was waren denn deine Beweggründe, dich dann für die öffentliche Hand zu engagieren?
Ja, ich finde es einfach toll, sich gemeinsam mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen dafür einzusetzen, den öffentlichen Bereich, die Stadt, besser zu machen. Denn das ist nun mal etwas, was alle, die in der Stadt leben, arbeiten, sich bewegen, immer betrifft. Und ja, da einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass es für denjenigen, diejenige, die in der Stadt unterwegs ist, immer besser wird und vorwärts geht, ist einfach eine spannende Aufgabe. Und ja, ich freue mich, dass ich das machen darf.
Man hört dir auch die Begeisterung an, dass es sich das wirklich erfüllt. Das ist natürlich auch schön. Und wieso ist gerade Krefeld als Stadt für dich als Betätigungsfeld spannend?
Krefeld ist einfach eine tolle Stadt, eine schöne Stadt mit vielen engagierten Menschen, die auch immer noch für Überraschungen gut ist. Also man lernt immer wieder tolle, engagierte Menschen und Orte kennen. Und das bleibt auch nach einigen Jahren immer noch so, dass man immer noch Neues entdeckt. Und gleichzeitig muss man eben auch sagen, das passt auch ganz gut zum Thema Smart City. Krefeld hat irgendwie auch Innovation, Kreativität in der DNA. Ja, auch in der Historie der Stadt verankert, Dinge auszuprobieren, zum Positiven zu nutzen. Das können die Krefelder, konnten sie historisch schon und können sie auch aktuell beim Thema Smart City.
Das hört sich auch gut an. Muss man den Krefelder denn ab und zu ein bisschen locken, um innovativ zu sein?
Ja, die Frage ist da wahrscheinlich, was heißt innovativ? Aber ich glaube, dass es sowohl bei den Unternehmen als auch in der Bürgerschaft einfach einen stetigen Verbesserungswillen gibt. Wir merken das auch jetzt in den Beteiligungsverfahren. Es mangelt auf keinen Fall an Ideen. Mhm. Es mangelt dann oft eher an Ressourcen und Umsetzungskapazitäten. Aber es vielfach sprudelt es geradezu heraus aus den Leuten. Und das zeigt mir eigentlich, dass die Innovationskraft in der Stadt ungebrochen ist. Und wir müssen sie kanalisieren, ja, Ressourcen bündeln, Menschen zusammenbringen.
Ja. Nun ist unser heutiges Thema, das sich auch in deiner Funktion als Chief Digital Officer ja beschäftigt, vor allem der Bereich Smart City. Hier ein paar Hintergründe zum Thema.
Was ist eine Smart City? Unter dem Stichwort Smart Cities sind Kommunen nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und der ganzen Welt auf dem Weg, Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung, wie beispielsweise Klimaresilienz, nachhaltige Energieversorgung und Mobilität durch den Einsatz intelligenter Lösungen zu begegnen. Smart City beschreibt daher vor allem auch den Prozess, zu einer lebenswerten und zukunftsfähigen Stadt zu werden, die durch smarte Lösungen und digitale Technologien gestaltet werden kann.
Markus, welche Themenbereiche im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sind für Kommunen hier im Bereich der Smart City besonders interessant? Beziehungsweise was sind aktuell die drängendsten Zukunftsfragen?
Ja, das ist natürlich spürbar, dass all das, was jetzt diskutiert wird, weltweit auch die Kommunen im Besonderen betrifft. Das große Thema, was sicherlich wie so ein Damoklesschwert über allem anderen hängt, ist natürlich der Klimawandel. Und auch da muss man eben sagen, der spielt sich natürlich global ab mit unterschiedlichen lokalen Ausprägungen. Aber am Ende sind es dann die Kommunen, die vor Ort mit den Folgen umgehen müssen. Starkregen, Hochwasserereignisse, Trockenperioden, das sind alles Dinge, die, wenn man so möchte, voll bei den Kommunen durchschlagen. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger schützen bei Starkregenereignissen und wir müssen genauso dafür sorgen, dass unsere schönen Grünanlagen, die wir in Krefeld haben und großen Alleen im Sommer nicht verdursten. Gleichzeitig andere Themen wie der demografische Wandel, der sich natürlich in der Stadt, aber auch in der Stadtverwaltung bemerkbar macht. Oder jetzt die Kriegssituation, Inflation, steigende Kosten, die Unterbringung von Flüchtlingen. Das sind viele Herausforderungen, die praktisch alle gleichzeitig bestehen. Ja, und auf der anderen Seite in den Kommunen eben, Stichwort demografischer Wandel nochmal, ja, auch eine Personalveränderung stattfindet, wo viele aus der Babyboomer-Generation die Verwaltung verlassen werden. Wir teilweise auch schon massive Probleme bei der Rekrutierung von neuen MitarbeiterInnen haben. Und das kommt jetzt eben alles aufeinander. Also eigentlich wachsende Aufgaben. Die Aufgaben werden zunehmend komplex, interdisziplinär. Und beschränkte Ressourcen, sowohl personell als auch finanziell. Und das ist eine ganz zentrale Herausforderung, wie wir überhaupt zukünftig stattgestalten können unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen.
Das hört sich für mich auch sehr praxisbezogen an. Du schilderst natürlich bei solchen Effekten wie der Klimawandel, die vielleicht für viele noch nicht so fassbar sind. Man merkt aber natürlich in den letzten Jahren wirklich auch einen stetigen Temperaturanstieg und auch wirklich die lokalen Folgen. Könnte man das so beschreiben, als würdet ihr theoretisch die politischen Programme dann wirklich dann auch praktisch umsetzen oder auf lokaler Ebene dann verankern?
Das trifft ziemlich gut das Verständnis, was wir eigentlich von Smart City versuchen auch zu verfolgen. Smart City ist ja momentan ein in fast allen Kommunen auch weltweit verfolgter Begriff. Wir sprechen ja gleich noch drüber. Vielfach ist es sich auch sehr ähnlich, aber wir machen eben auch immer deutlich, es geht nicht darum, jetzt aus diesem Prozess heraus zu definieren, wie soll die Stadt der Zukunft sein, sondern wir tragen eigentlich mit diesen Prozessen dazu bei, zu helfen, dass woanders gesteckte Ziele auch leichter, besser oder überhaupt erst umgesetzt werden können. Wir haben ja in Krefeld ein Klimaschutzkonzept, wir haben ein Mobilitätskonzept und ein Umsetzungskonzept dazu. Wir beschäftigen uns mit einem Radverkehrskonzept. Überall da sind schon gute Linien und Ziele vorgegeben. Aber an vielen Stellen muss eben für die Umsetzung dieser Ziele noch einiges getan werden. Und da hoffen wir einfach mit Smart City, auch der technologischen Unterstützung, aber auch mit der Art, wie wir arbeiten, dazu beizutragen, dass die Stadt am Ende so sein kann, wie sie auch sein möchte.
Was wäre denn für dich eine smarte Lösung auf eine Herausforderung, die du eben beschrieben hast?
Ja, wenn wir uns zum Beispiel nochmal des Themas Klimawandel und seinen Folgen widmen. Wir haben es ja in Krefeld, ich weiß gar nicht, was auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dieses Starkregenereignis im Krefelder Süden in Fischeln gehabt, wo dann auch die ein oder andere Straße unter Wasser stand, auch der Keller. Das zeigt halt, dass es eben hyperlokal ist, denn in Uerdingen hat es zum Beispiel stark geregnet, sogar auch sehr stark geregnet, aber es war jetzt noch nicht so, dass man gedacht hätte, oh, gleich läuft es jetzt den Keller rein. Und das zeigt also, wie wichtig es ist, zum Beispiel teilräumige Aspekte zu verstehen. Wie ist der Versiegelungsgrad, aber wie ist eben auch konkret in diesem Moment der Niederschlag in diesem Ort? Oder auf das Stichwort Temperatur, wie heiß ist es denn jetzt wirklich in bestimmten Stellen der Krefelder Innenstadt? Und wenn wir darüber sprechen, dass wir zukünftig hier Temperaturen haben werden im Sommer, die eher Südeuropa gleichen, dann werden wir uns auch hier viel stärker Gedanken über Verschattung machen müssen. Aber wir können ja nicht alleine aufgrund beschränkter Ressourcen überall jetzt für Verschattung sorgen, sondern wir müssen uns die Plätze und Stellen in der Stadt raussuchen, wo es am meisten bringt für die Menschen in der Stadt. Und um das besser zu verstehen, müssen wir meines Erachtens eben stärker messen, was eigentlich passiert. Also wie ist die tatsächliche Temperatur auf dem Platz und wie verhält sie sich zu der anliegenden Grünanlage? Wo sind Frischluftschneisen und wie verhält sich eben Wasser, wenn es durch starken Regen auf die Oberfläche trifft, wo fließt es hin? Dafür hat ja zum Beispiel die Stadt Krefeld jetzt eine Starkregenkarte erarbeitet, Die gibt es schon. Und wir ergänzen jetzt diese Überlegungen mit einem System von Umweltsensoren, die wir selber in der Stadt installieren und die uns helfen sollen, besser zu verstehen, wie tickt eigentlich die Innenstadt klimatisch. Das hat es so vorher in der Form nicht gegeben und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man ja mit technischer Unterstützung Lösungen anbieten kann.
Das heißt, man benötigt sehr viele Daten. Würdest du sagen, das ist eine datengestützte Stadtentwicklung?
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Wir sind in eigentlich allen Bereichen dabei, in die Richtung zu gehen, wir müssen stärker messen, um zu verstehen, was eigentlich passiert und können dann mit diesen Daten noch besser simulieren, wie bestimmte Veränderungen sich auswirken würden. Aber es ist natürlich auch immer wichtig, dass das nur dann Erfolg haben kann, wenn man aus den Daten am Ende auch Entscheidungen ableitet. Also wenn wir jetzt viel messen und dann merken, okay, da ist es immer besonders warm, dann aber keine Maßnahmen treffen, dann ist das eben eine Entscheidung. So, und das zeigt einfach, Daten sind wichtig, um bessere Entscheidungen treffen zu können, aber es entbindet uns am Ende nicht von Entscheidungen, darüber soll es jetzt A oder B sein. Und ja, wir sehen uns da, wenn man so möchte, ein bisschen als Lieferant von Daten, die am Ende in Informationen umgewandelt werden können.
Das ist ja auch wahnsinnig breit, was du beschreibst, also diese ganzen Zukunftsaufgaben, angefangen bei Klimaresilienz, klimaadaptive Stadt oder aber auch Mobilität etc. Und es ist natürlich auch eine sicherlich große Aufgabe, diese Smart Cities zu gestalten, da ja auch viele Akteure sich in diesem Bereich tummeln, also zum Beispiel Anbieter von Technologien, Nutzer der Technologien, und es sind auch natürlich auch finanzielle Ressourcen notwendig. Wie groß ist denn der Gestaltungsspielraum von Kommunen bei diesen Prozessen oder können Kommunen dabei lediglich Prozesse unterstützen?
Ja, das ist eine gute Frage, denn tatsächlich ist es so, dass dieser Smart City-Markt ja auch anbieterlastig natürlich dominiert ist. Das ist jetzt aber gar in erster Linie nicht negativ gemeint, sondern da ist einfach technisch in den letzten Jahren viel passiert. Und auch in der Frühzeit der Smart City-Debatte war man da sehr, sehr technisch orientiert. Und das ist positiv, weil natürlich diese Technikanbieter auch Lösungen anbieten. Aber das hilft ja nichts, wenn die anbieten, wenn wir Städte nicht in der Lage sind, die auch umzusetzen. Ich glaube, dass wir Städte eine historisch vielleicht einmalige Chance haben, weil da momentan viel in Bewegung kommt. Also wir dürfen jetzt und können jetzt, sollten, Schrägstrich müssen vielleicht sogar, mitentscheiden, wie denn dieser Technikeinsatz sinnvoll aussieht. Also welche Daten beziehen wir aus welcher Quelle? Erheben wir die selbst? Kaufen wir die ein? Welche Regeln und Standards setzen wir da? Da ist noch viel im Fluss. Also diese komplette Debatte darüber, wie überhaupt so eine Datenstruktur einer Stadt aussehen muss, die ist noch in der Frühphase. Da haben wir Städte also eine große Chance, was zu tun. Und das Zweite, was ich glaube, dass wir auch eine Möglichkeit haben, als gutes Beispiel voranzugehen und auch Plattformlösungen versuchen zu bauen. Wir sprechen ja gleich noch über das Thema LoRaWAN. Das ist so ein Beispiel, wo wir also erstmal eine Basis schaffen und auf dieser Basis können dann neue Lösungen entstehen. Oder unser neues Beteiligungsportal der Stadt Krefeld. Das ist jetzt einmal geschaffen worden und wir haben es damit einfacher gemacht, zusätzliche Beteiligungsverfahren online zu initiieren. Also man schafft so eine Plattform und dann können neue Lösungen auf dieser Plattform funktionieren. Und das dritte Beispiel in dieser Richtung sind unsere smarten Leuchten, die wir gerade in der Stadt ausbauen. Die sind nicht nur deshalb smart, weil sie die gleiche Lichtmenge mit weniger Strom erzeugen können, dadurch, dass es LED-Technik ist, sondern sie lassen sich eben auch einzeln ansteuern. Und sie werden zukünftig auch Träger für weitere Technologie, wie zum Beispiel Sensoren sein. Da ist also die Leuchte, die Laterne, wenn man die an der Straße sieht, nicht mehr nur, die macht nicht mehr nur Licht, sondern sie ist zukünftig vielleicht auch der Ort, wo man Umweltsensorik installieren kann. Also das ist auch eine Plattform, wenn man so möchte, die wir da schaffen. Also wir Städte haben da schon viel Gestaltungsspielraum, bei allen Einschränkungen finanzieller und personeller Natur natürlich.
Mhm. Du beschreibst ja unglaublich viel. Also das heißt, dieser ganze Prozess der Smart City ist wirklich sehr, sehr dynamisch, wie du ihn beschreibst. Ihr nutzt sehr viele digitale Technologien im Bereich der Beteiligung oder auch in der Anwendung. Verändert sich denn dadurch vielleicht auch die Wahrnehmung einer Kommune? Die Kommune ist ja allgemein als Verwalterin von Prozessen eher landläufig bekannt. Wird denn diese aktive Rolle bei der Nutzung digitaler Technologien auch anerkannt oder wahrgenommen vom Bürger?
Ich habe den Eindruck, dass sich da schon was verändert. Also die Wahrnehmung war sicherlich auch in den vergangenen Jahren, vielleicht Jahrzehnten, immer so ein bisschen davon geprägt, dass der öffentliche Sektor da eher so den Nachholcharakter hat. Also wenn es alle anderen schon machen, dann passiert es im öffentlichen Dienst. Das ist eigentlich gar nicht so, sondern es passiert ganz viel im Hintergrund, passierte auch in der Vergangenheit schon weit, bevor ich die Funktion übernommen habe. Oder es das Stichwort Smart City groß gab, natürlich im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, so wo wir seit vielen, vielen Jahren vielfältige digitale Tools einsetzen, die ja von vorne, wenn man so möchte, im Front Office aber gar nicht zu erkennen sind. Da sind wir auch weiterhin aktiv dran. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir jetzt dadurch, dass wir aktiver kommunizieren, auch, ich sage mal, vielleicht mal eine vorläufige Lösung, die noch nicht perfekt ist, auch aktiv kommunizieren und sagen, hier, da probieren wir mal ein Projekt aus, dass das sicherlich auch dem Eindruck entgegentritt, wir sind immer so vorsichtig und da passiert ja nichts, bis alles durchgeregelt ist, sondern wir versuchen schon eben Lücken zu finden, wo wir ja ausprobieren können, mal ein Pilotprojekt machen können, um dann wirklich am Projekt zu lernen. Und ich hoffe natürlich, dass das bei den Bürgerinnen und Bürgern auch positiven Widerhall findet. Was wir so wiedergespiegelt kriegen über die sozialen Netzwerke oder auch mal im persönlichen Gespräch, bestätigt das eigentlich. Aber klar, vielen wird Smart City immer noch nichts sagen. Und das ist eine große Aufgabe, weiterhin das als Begriff bekannter zu machen, wenngleich der natürlich auch austauschbar wäre. Also man könnte auch die digital transformierte Stadt sagen. Das ist dann zwar deutsch, aber auch nicht viel leichter verständlich. Und von daher, ja, ist das noch ein langer Weg. Ich bin nur froh, dass das eben in allen Städten momentan auch stattfindet, sodass man einfach spürt, in allen Städten ist diese Bewegung in Gange und natürlich kriegen die Bürgerinnen und Bürger darüber das auch intensiv an verschiedenen Stellen mit, dass das jetzt kein Krefelder Unikum ist, dass wir plötzlich sagen, ups, wir machen jetzt mal digitale Transformation, sondern scheinbar teilen diese Auffassung, dass wir das machen müssen, praktisch alle Städte, zumindest die, mit denen ich spreche.
Finde ich sehr spannend, auch was du gerade angesprochen hast, dass man mal mit einem vielleicht einem unfertigen Produkt einmal rausgeht an den Markt. Das kennt man ja eigentlich auch aus der Industrie oder aus der agilen Softwareentwicklung, dass man auch kundenzentriert entwickelt. Das heißt, man holt sich das Feedback vom Kunden über die Technologie ein, wie es angewendet wird. Heißt das, ihr geht dann wirklich auch ja, mit den Anwendern, den Bürgern nehme ich an, in Dialog, wie solche Plattformlösungen aussehen können oder wie sie weiterentwickelt werden können?
Ja, wir haben ja im Zuge der Smart City Strategie das dem Thema Bürgerbeteiligung schon einen großen Platz eingeräumt. Aber ja, das ist so ein informelles Stichwort bei uns, E-Government mit dem Kunden gestalten oder eben auch Smart City mit dem Kunden gestalten. Wir haben zum Beispiel für das Bürgerservice Center, haben die Kollegen aus dem zuständigen Geschäftsbereich eben eine Online-Umfrage gemacht. Was erwarten Sie eigentlich in einem Bürgerservice Center? Was erwarten Sie, wenn Sie dorthin kommen? Welche Services, welche Angebote bis hin zur Aufenthaltsqualität? Und das ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, was der Geschäftsbereich, der zuständig ist für die Verwaltungsdigitalisierung, dort gemacht hat, da wirklich mal in den Dialog zu kommen und zu verstehen, ja, was macht vielleicht den kleinen Unterschied? Weil oft sind es Dinge, die vielleicht aus unserer Sicht, also aus Sicht des Anbietenden, gar nicht so eine hohe Relevanz haben, wo man aber als Kunde sich schnell wohl oder unwohl fühlt. Und ich habe schon den Eindruck, da legen wir mittlerweile deutlich mehr Wert drauf, als es vielleicht in der Vergangenheit der Verwaltungen insgesamt der Fall war, zu sagen, ja, wie können wir es dir einfach machen, deine Amtsgeschäfte zu erledigen? Und wenn wir uns digitale Dienstleistungen überlegen, zum Beispiel im Parkraumbereich, dann versuchen wir natürlich schon zum Beispiel mit Interessensverbänden zu sprechen, ist das Angebot so, wie wir es vorhaben, für euch passend? Und das sind Dinge, ja, wo wir bestimmt noch ein paar Meter zu gehen haben, aber da ändert sich einfach, ist von einer Einbahnstraße in so eher einen dialogischen Charakter.
Ja, super spannend. Wir haben es ja eben schon kurz angesprochen, aber ich würde noch mal ganz gerne auf den Bereich der Technologien gehen, die genutzt werden können, um Städte intelligenter zu machen. Da steht ja oftmals die Technologie LoRaWAN im Fokus und für unsere ZuhörerInnen hier ein paar Hintergründe zum Thema.
LoRaWAN ist die Abkürzung für Long Range Wide Area Network und ermöglicht eine Übertragung von Daten über längere Distanzen. Dabei können mehrere hunderte Sensoren innerhalb eines Netzwerks Daten erheben, die daraufhin weiterverarbeitet werden können. Mögliche Anwendungsbereiche finden sich beispielsweise im öffentlichen Raum oder in Industrieunternehmen. Die Vorteile des Systems liegen sowohl in der großen Reichweite der Datenübertragung als auch im geringen Energieverbrauch der Sensoren.
Welche Möglichkeiten ergeben sich für die öffentliche Hand und die Wirtschaft durch LoRaWAN?
Ja, LoRaWAN, das wurde ja gerade im Einspieler schon kurz erklärt, ist eine spannende Technologie, weil sie es uns vereinfacht, Daten von einem Punkt zum anderen zu übertragen. Das war natürlich immer schon möglich über Funk oder ganz klassisch über Kabel. Und LoRaWAN macht es an vielen Stellen einfacher, günstiger und auch energieeffizienter. Es gibt noch vergleichbare Funktechniken, aber in Krefeld haben wir uns, so wie viele andere Städte auch, eben entschieden, ein eigenes LoRaWAN-Netzwerk aufzubauen über die Stadtwerke. Das hat für uns den Vorteil, dass wir vom Einkauf des Sensors bis zu den Daten, die am Ende in einer Plattform, zum Beispiel auf einer Karte visualisiert sind, alles im Haus haben. Wir sind also an der Stelle nicht auf dritte Netzanbieter angewiesen, sondern können eben sagen, ja, wir haben, wenn man so möchte, die komplette Wertschöpfungskette, wobei das dann noch ein schwieriger Begriff ist, weil wir natürlich alle auch noch am Überlegen sind, wie funktioniert da am Ende Wertschöpfung drüber über Daten, aber haben wir eben alles in der Hand und können so eben auch einfacher mal einen Piloten ausprobieren. Trotzdem arbeiten wir hier und da auch mit anderen Anbietern zusammen, die auch andere Funktechnologie nutzen. Die Möglichkeiten sind riesig. Man hat den Eindruck, dass seitdem LoRaWAN sich jetzt an vielen Stellen, wenn man so möchte, durchgesetzt hat, also es ist relativ weit verbreitet in vielen Städten, es gibt auch private Netzwerke, dass die verschiedenen Anbieter von Sensorik eben immer wieder neue Sensoren mit LoRaWAN Anschlussmöglichkeit auf den Markt bringen. Ständig gibt es ein neues Produkt, was man vorgestellt oder geschickt bekommt, wo man denkt, oh, das ist aber eine geschickte Lösung. Und der große Vorteil ist eben, dass viele dieser Sensoren 5, 10, 15 Jahre mit manchmal ein bisschen Solarunterstützung im Betrieb bleiben können, sodass man also nicht ständig Akkus wechselt. Und LoRaWAN hat eben auch den Vorteil, dass es eine sehr hohe Reichweite hat, auch bis hin in den Keller durchdringt und man damit also zum Beispiel auch Wasserzähler fernablesen kann. Und genauso wie man beispielsweise ja, in einem Waldstück Sensoren installieren kann. Also die Möglichkeiten sind praktisch unendlich. Auch da gilt natürlich wieder die Regel, man muss ein bisschen überlegen, was hilft mir jetzt wirklich? Was ist eigentlich mein Problem? Und wir versuchen dann also für spezifische Herausforderungen, Probleme, passende Sensorik zu finden und die Dinger so ein bisschen aufeinander zu bringen. Gleichzeitig merkt man aber auch, es ist unglaublich wichtig, auch zu schauen, was es so an neuen Ideen gibt und dann mit den Fachleuten der Verwaltung ins Gespräch zu kommen. Schaut doch mal, da ist ein Anbieter, der hat hier das und das entwickelt. Wollen wir uns das nicht mal gemeinsam anschauen? So, und von daher ist LoRaWAN bei der technischen Umsetzung, was so diese datengetriebene Stadt angeht, ein ganz wichtiger Helfer.
Super, super spannend, auch die Möglichkeiten. Da ergibt sich ja vielleicht auch die Möglichkeit sogar, dass privatwirtschaftliche Akteure vielleicht von der Kommune etwas lernen können, wie man solche Daten sammelt und anwendet.
Ja, wir hören, dass das ein oder andere Unternehmen da mit LoRaWAN auch schon unterwegs ist. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die, sei es aus gesetzlichen Gründen oder aus, ich sag mal, Controlling, Steuerungsgründen schon lange sehr engmaschig auch Sensorik auf den Betriebsgeländen einsetzen. Das LoRaWAN ist eigentlich ein zusätzliches Angebot, auch für diejenigen, die sagen, puh, jetzt ein eigenes Netz betreiben mag ich nicht, aber ich bin in der Lage, mal so ein paar Temperatursensoren einzubinden oder einen Wasserleckagesensor. Der dann eben mir meldet, ja, wenn besonders viel Wasser durchs Rohr fließt. Und das ist für Unternehmen in der Nutzung ein Potenzial, aber natürlich am Ende auch als Potenzial für eine Geschäftsfeldentwicklung, wenn man ein spezielles Produkt hat, was durch die Vernetzung über die LoRaWAN-Technologie vielleicht nochmal einen Mehrwert für die Kunden erfährt. Da gibt es auch das ein oder andere Krefelder Unternehmen, die sich jetzt wirklich aktiv mit LoRaWAN-Technologie beschäftigen, wie man die ins Produkt integrieren kann. Und dann sind wir natürlich zusammen mit den Stadtwerken gerne auch ein bisschen, sagen wir mal, Testpartner, um mal so einen Live-Betrieb mit so einem Produkt auch zu testen. Und das ist ganz spannend, was da ja so eine frei verfügbare Funktechnologie auch auslöst an Ideen.
Ja, sehr spannend. Und du hast ja auch gerade schon praktisch gemacht, gerade wenn es darum geht, für ein Unternehmen vielleicht auch effizienter, ressourceneffizienter zu nutzen. Und wenn ich mit dieser Technologie auch Leckagen oder Wasserverbrauche feststellen kann, ist es natürlich wunderbar, dass ich dann auf so eine Technologie zurückgreifen kann. Wie du das eben bereits geschildert hast, Markus, ist das ein Thema, das sehr viel Austausch auch erfordert mit sehr vielen Akteuren. Heißt das, dass sich auch mit anderen Städten ausgetauscht wird?
Ja, das heißt es. Smart City ist schon mittlerweile so eine, ja, eigentlich praktisch alle Städte miteinander verbindende Thematik. Und das muss man sagen, das gilt natürlich für die ganz Großen, die da auch Vorreiter waren. Mittlerweile auch für Großstädte unserer Größe Krefelds, auch für einige kleinere Städte jetzt schon, die da sehr aktiv unterwegs sind. Es ist nicht so, dass alle Städte genau das Gleiche machen, aber man merkt schon, dass es auffällig ist, wie groß die Ähnlichkeiten doch sind. Denn wie wir ja gerade am Anfang beschrieben haben, sei es jetzt Mobilitätswende, sei es die Frage nach der Gestaltung des öffentlichen Raums, dem Grünerhalt in den Hitzesommern, das sind irgendwie Themen, die doch immer wieder kommen in den Gesprächen und wo man merkt, da treiben die Städte sehr ähnliche Fragestellungen um und sie finden oft vergleichbare Lösungen oder Lösungsansätze für diese Probleme. Also sei es jetzt der Einsatz von Parksensorik, der Klassiker, das Messen von Feuchtigkeit im Boden, das Messen von Luftfeuchtigkeiten, das sind Themen, die kommen immer wieder, sodass man mittlerweile ein bisschen den Eindruck hat, dass man eigentlich jetzt einen begrenzten Lösungsraum hat. Man hat jetzt fast alles schon mal irgendwie gehört und jetzt sind die Städte eben gefragt, in die Umsetzung zu gehen. Und das ist unglaublich hilfreich, mit anderen Städten zu sprechen. Welche Lösung habt ihr gewählt? Auf welche Probleme seid ihr gestoßen? Macht ihr das selbst? Das ist eine große Debatte. Kauft man Dienstleistungen, Software ein? Baut man Plattformlösungen tatsächlich selber? Da gibt es viele Vor- und Nachteile in beide Richtungen. Und da ist es wirklich, wirklich hilfreich, mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen, die ja über ganz Deutschland verteilt sind, aber natürlich hier auch am Niederrhein. Sei es jetzt in kleineren Städten wie Dreck-Tönnes-Forst oder natürlich auch Mönchengladbach, Duisburg, Dormagen, mit all den Städten und vielen weiteren führen wir regelmäßig Gespräche und versuchen so ein Gefühl zu kriegen, gibt es vielleicht auch mal das ein oder andere, wo man mal zusammen ein größeres Projekt angeht, weil man sagt, hey, da haben wir das gleiche Problem in beiden Städten, vielleicht finden wir ja mal gemeinsam einen Ansatz.
Mhm. Du trägst das Dezernat, dem du ja auch angeschlossen bist, unter anderem neben dem Stichwort Digitalisierung auch den Namen Internationales. Gibt es denn auch internationale Smart Cities oder internationale Beispiele, die lohnenswert sind?
Ja, ein besonders lohnenswertes durften wir uns ja vor einigen Wochen auch persönlich angucken, Kopenhagen in Dänemark. Nicht nur, dass die Dänen ja bei allen möglichen Indexen immer weit vorne sind, Zufriedenheit, Digitalisierungsgrad, das ist schon unglaublich, was da in dem Land Positives läuft, sondern eben die Hauptstadt selbst ist sicherlich auch eine Vorreiterstadt in dem, was man Smart City versteht. Und da ist es auch nochmal deutlich, dass es bei Smart City eben nicht primär um das Digitale geht. In Kopenhagen beispielsweise ist die Transformation viel sichtbarer im Bereich der Mobilität und der Stadtentwicklung, wo man eben klar sagt, Beton muss weg, wir müssen Grünflächen schaffen, die multifunktional sind, die uns vor Starkregenereignissen schützen. Wir müssen große Fahrradmagistralen durch die Stadt bauen, um wirklich Fahrradfahren zu einem völlig normalen Mobilitätsform zu machen. Und das Digitale, ja, das läuft so mit, aber das ist in Dänemark eh generell schon deutlich weiter als hier. Also das ist irgendwie schon längst Teil des Alltags. Aber das ist sicherlich eine Vorbildstadt, genannt werden auch mal die Niederlande. Und es gibt aber auch einige europäische Städte, die man vielfach dann höchstens dem Namen her kennt, wo man überrascht ist, dass dort dann auch Aktivitäten laufen. Aber wir bespielen das aktiv. Eine wichtige Partnerschaft, die wir jetzt eingegangen sind, ist mit der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Dort haben wir ein sogenanntes Peer-Learning-Tandem, also ein Lern-Tandem auf Augenhöhe, könnte man das vielleicht übersetzen. Und auch dort, das wäre jetzt nicht die erste europäische Hauptstadt gewesen, wo ich gedacht hätte, die sind da aktiv, aber sie sind da sehr aktiv und sie haben erstaunlicherweise trotz knapp 1500 Kilometern räumlicher Distanz sehr, sehr ähnliche Themen und Herausforderungen. Also auch da die Nachhaltigkeitstransformation, Mobilitätsveränderung in der Stadt und auch Gedanken rund um die Nutzung von urbanen Daten bis hin zu Datenplattformen. Die Ideen sind gleich. Und auch die Schwierigkeiten sind gleich, auf die das im Alltag stößt. Und das hätte ich vor meinem Besuch dort auch eigentlich nicht so erwartet. Denn natürlich sind die Verwaltungssysteme allein aufgrund des historischen Erbes doch deutlich unterschiedlich. Und trotzdem merkt man eben, dass man nicht 1500 Kilometer auseinander liegt, was den Smart-City-Diskurs angeht. Auch in den USA, wie wir jetzt erfuhren, gab es ja gerade eine Delegationsreise nach Charlotte. Wie wir von dort erfuhren, ist auch dort das Thema Smart City, Nachhaltigkeit eins. Man merkt also, da verändert sich etwas. Und dass es das international so tut, ist schon erstaunlich. Denn man könnte ja vermuten, dass das aufgrund der Unterschiedlichkeit der Städte und der Voraussetzungen nicht der Fall ist. Aber es scheint eben doch so zu sein. Das ist das vereinigende Element aktuell. Und wir werden sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Aber der internationale Austausch bietet da große Potenziale, sich auch nochmal selber zu reflektieren. haben wir da wirklich den besten Weg gefunden? Wie machen das andere? Und ich habe schon den Eindruck, dass das in den allermeisten Fällen auch wirklich auf Gegenseitigkeit beruht. Denn man merkt doch, der eine ist da weiter, man hat vielleicht da selber schon ein bisschen mehr geleistet. Und so kommt man dann immer in wirklich super Austausch, der auch schnell inhaltlich sehr tief wird, also weit über diplomatisches Geplänkel hinaus.
Das kann ich bestätigen. Wir haben ja vor einigen Wochen auch im Rahmen unserer Krefelder Außenwirtschaftsgespräche sowohl mit Akteuren aus Sofia, aus Kopenhagen und aus Quzhou in China den Dialog geführt und die Chief Digital Officers oder die Daten Smart City Beauftragten haben sich auch wirklich auf tiefer Ebene aber in so einem Austausch ausgetauscht und man hat gesehen, die Themen sind die gleichen und es ist auch immer sehr spannend zu sehen, wer an welchen Themen arbeitet. Ich glaube, das Interessante ist natürlich auch, dass ich Städte gerade im internationalen Bereich habe, die dann vielleicht auch, wenn es um den Klimawandel geht, um die Ressourcenwende geht, vielleicht auch eine höhere Notwendigkeit haben, auch ihre Stadt klimagerecht zu gestalten. Wenn ich zum Beispiel eine Stadt im globalen Süden habe, dann habe ich natürlich auch andere klimatische Voraussetzungen, von denen ich vielleicht als europäische Stadt etwas lernen kann.
Ja. Das ist so. Also wir werden uns sicherlich insgesamt daran gewöhnen müssen, dass sich Dinge hier in einem Tempo verändern, wie wir das bisher nicht gewohnt waren. Also diese große Stabilität, egal ob es jetzt Klima ist, auch die europäische Nachkriegsordnung als friedenssichernde Ordnung, es ist alles so ein bisschen gleichzeitig ins Rutschen geraten. Und ich glaube, der Umgang mit dieser Unsicherheit, das ist auch etwas, wo wir versuchen müssen, mit Smart City eine Antwort drauf zu finden. Und das kennen vielleicht andere Weltregionen schon länger, weil sie vielleicht auch nicht so lange Phasen der Stabilität, aber natürlich auch hier und da nicht das Niveau unseres Wohlstands erreicht haben. Und ja, ich sag mal, das ist auch etwas, woran wir uns hier und da vielleicht noch ein bisschen die Zähne ausbeißen, auch zu akzeptieren, dass Veränderung jetzt dazugehört und dass wir da nicht über Jahrzehnte der Veränderung reden, sondern teilweise nur über Jahre, wo wir reagieren müssen, wo wir Dinge anders tun müssen, um auch ein bisschen gewappnet sein zu können für das, was da vielleicht noch kommt. Weil wir ja immer noch nicht genau wissen, wie stark werden uns Starkregenereignisse und dauerhafte Trockenheit in Krefeld oder sogar in Teilen von Krefeld betreffen. Aber wir wissen, dass es kommen wird. Das heißt, wir müssen irgendwie mit dieser Unsicherheit umgehen und trotzdem Entscheidungen treffen. Denn wenn wir uns nicht entscheiden, dann ist das faktisch halt trotzdem eine Entscheidung, wenn wir unsere Infrastruktur nicht klimaadaptiert bauen ab sofort. Dann haben wir noch mehr Zeit verloren und das werden wir dann leider bitterböse bereuen, wenn dann ein Starkregenereignis zum Beispiel große Teile der neu gebauten Infrastruktur beschädigt. Und das ist für die Stadtplanung eine große Herausforderung und Smart City, eine smarte Stadt kann nur dann smart sein, wenn sie das berücksichtigt und versteht, dass diese Verschiebungen globaler Natur eben wirklich aber lokal massiv wirksam sein werden und wir müssen darauf vorbereitet sein. Mhm.
Ich denke mal, gerade dieser Bereich der Ressourcen spielt natürlich eine große Rolle. Nun sind wir natürlich in Deutschland besser aufgestellt als an anderen Orten, aber sich einmal Städte anzuschauen, die vielleicht auch über wenige Ressourcen zu verfügen und trotzdem es schaffen, gewisse Projekte voranzutreiben, das ist ja auch besonders spannend, nehme ich an.
Ja. Also gute Projekte müssen nicht immer viel Geld kosten. Mhm. Das haben wir auch in Sofia gelernt. Da hat man uns ein paar Beispielprojekte genannt, die teilweise großen Programmieraufwand auch erforderten. Da muss ich sagen, da war ich ziemlich baff, als wir die Zahlen gehört haben, dass man da doch mit recht wenigen Ressourcen erstaunlich reife Produkte hat entwickeln können. Und das Thema treibt natürlich in Deutschland gerade alle um. Denn wenn wir auch in den Bereich des Onlinezugangsgesetzes zum Beispiel schauen, alle Kommunen sind da ja momentan dran, ihre Dienstleistungen zu digitalisieren. Und dann ist auch aus dem Gedanken heraus geboren, wir müssen Ressourcen teilen, unter anderem dieses Einer-für-Alle-Prinzip hier entstanden. Eine Lösung wird einmal entwickelt und dann ausgerollt. Da ist man im Smart-City-Bereich noch nicht ganz so weit. Man merkt aber, dass es zunehmend eben Entwicklungspartnerschaften gibt, dass es auch da, ich sag mal, Plattformen, Angebote gibt, wo man sich Lösungen anderer Städte anschauen kann. Und das muss ganz klar der Anspruch sein, finde ich, wenn wir sagen, wir haben vergleichbare Herausforderungen, zum Beispiel bei der Messung von Bodenfeuchte bei Bäumen, dann sollten wir es doch schaffen, dass wenn eine Stadt da als Pilotprojekt Geld investiert hat, dass es in der nächsten Stadt zumindest etwas günstiger ist. Wenn wir dann den gleichen Aufwand nochmal betreiben, sowohl finanziell als auch personell, um nochmal alle Beschaffungsfragen, alle Beschlussfragen, alle rechtlichen Fragen, Datenschutzfragen, alles wieder bei Null zu klären, dann können wir eigentlich mit den Smart City Bestrebungen nur scheitern, weil wir dann einen unfassbaren Aufwand produzieren. Und du hast ja auch schon darauf hingewiesen, die Aufgaben sind riesig. Und wenn wir diesen Aufwand bei jedem dieser Einzelprojekte produzieren, dann werden wir nie fertig und schaffen auch nicht das Tempo, was nötig wäre. Und deswegen kann man da nur voneinander lernen, wenn jemand eine gute Lösung hat, die dann auch noch effizient, in Klammern günstig, umgesetzt wurde, dann täten wir sicherlich gut daran, das Rad danach nicht nochmal neu zu erfinden. Aber ich habe schon den Eindruck, bei den Smart City Akteuren, Aktiven in den Städten, ist das auch der erklärte Willen. Und trotzdem muss man natürlich immer sehen, wie passt es zu den lokalen Gegebenheiten? Kann ich einfach es 1:1 übernehmen? Das ist sicherlich nicht immer der Fall, aber die Smart City Community in Deutschland ist da wirklich auf einem guten Weg. Und wenn wir das jetzt international auch noch mal ein bisschen stärker schaffen, also warum soll ich nicht aus einem anderen Land der Europäischen Union eine dort gute Lösung an den Start bringen? Wir arbeiten jetzt zum Beispiel, ist jetzt nicht EU, aber immer in Europa mit einem Schweizer Unternehmen zusammen. Bei einem anderen Fall bestellen wir Sensorik aus Österreich, weil da ein guter Anbieter sitzt. Und man merkt schon, das sind sicherlich Beispiele dafür, wo man einfach ja ein bisschen auch europäisch in den Diskurs kommt und sich gegenseitig unterstützt.
Das ist ja auch immer die Frage bei solchen internationalen Beispielen, wird ja auch immer die Frage der Übertragbarkeit sehr schnell gestellt. Was kann denn in Deutschland besonders schnell umgesetzt werden oder relativ schnell umgesetzt werden? Wo fehlt es an Infrastruktur und wo müssen vielleicht auch Rahmenbedingungen verändert werden, um solche internationalen Beispiele zu übertragen?
Ja, der Klassiker ist natürlich immer Datenschutz, aber den halte ich in vielen Fällen aktuell zumindest nicht für den Kern des Problems. Und da muss man auch sagen, da machen es uns ja andere europäische Länder mit der gleichen Rahmengesetzgebung vor. Man kann da schon eine Menge machen, wenn man es gut macht und sicher macht. Schön wäre wirklich, wenn hier an der Stelle auch Förderprogramme es leicht machen, auch mal Geld zu investieren für Pilotprojekte, ohne dass da monatelange Antragsverfahren vorne weggehen, sondern dass man wirklich mal abgrenzbare Teilprojekte leicht gefördert bekommt. Das würde helfen. Und ansonsten, glaube ich, hängt ganz viel auch von dem Miteinander ab. Also die Rahmenbedingung ist eben, dass man Personen findet, die selber auch sagen, ja, ich habe ein Interesse, ich möchte aktiv mitgestalten. Ich investiere auch mal ein paar Stunden meiner Zeit und ich glaube, so Entwicklungspartnerschaften, so Tandems, die brauchen wir eigentlich, wo Leute sich zusammentun, die gemeinsam sagen, ah, da könnte was, das könnte funktionieren, lass uns das mal gemeinsam ausprobieren. Und das wäre so eine Rahmenbedingung, wo wir, glaube ich, aber selber auch einen großen Teil zu beitragen können, indem wir Offenheit dafür zeigen, kommt auf uns zu, kommen Sie auf uns zu mit Ideen und dann überlegen wir, ob wir das gemeinsam in der Stadt ans Fliegen kriegen.
Sehr, sehr spannend und finde ich auch einen guten Appell nochmal, diese gemeinsame Zusammenarbeit wirklich an den Zukunftsaufgaben, die Städte dann gemeinsam gestalten können. Dann sind wir fast am Ende unseres Podcasts. Wir möchten dir aber trotzdem unsere heutige Nähkästchenfrage stellen.
Die Nähkästchenfrage. Ist es bei einer Smart City wichtig, dass auch die Stadtbewohner smart sind?
Man könnte es umgekehrt formulieren. Ich kann mir keine smarte Stadt vorstellen ohne smarte EinwohnerInnen. Denn am Ende ist es ja das, was die Stadt ausmacht, die Menschen in der Stadt. Und ich glaube, da können wir noch so viel Technik ausrollen. Wenn es niemanden gibt, der die so wirklich versteht und damit umgehen kann, dann wird die nicht hilfreich sein. Und daher legen wir bei Smart City halt auch einen großen Wert auf das Thema digitale Bildung. Gerade Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene eigentlich über ihr ganzes Erwerbsleben lang zu qualifizieren und in die Lage zu versetzen, mit diesen Möglichkeiten der Digitalisierung umzugehen, auch mit diesem Denken in Datenstrukturen, was muss ich eigentlich wissen, um eine gute Entscheidung zu treffen, das sind schon sehr grundlegende Fähigkeiten, die immer wichtiger werden. Und da machen es uns übrigens auch wieder andere europäische Länder vor, die sehr früh in Kindergarten, Schule damit anfangen. Und das ist ein Anspruch, den wir auch formulieren. Smart City muss eben auch heißen, dass wir aktiv investieren, die Menschen mitzunehmen, zu informieren und auch zu befähigen, Technologie als einen Möglichkeitenbereich zu sehen, der sich eben nicht bedrohlich anfühlt, weil er so von außen kommt, sondern eher so als, ich kann damit was machen. Ich kann damit mein Leben und unser Leben in der Stadt besser machen. Und wenn wir das erreichen, dann wäre das schon wirklich ein toller Erfolg.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Max Lewitzki, vielen Dank, dass du heute unser Gast war es und bleiben Sie uns gewogen, Ihr Podcast Krefeld International.
Krefeld International, der Podcast des International Desk von Krefeld Business.